Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen.
Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 113 vom Ratgeber Leben. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Professor Dr. Ewald Lienen begrüßen darf zu einer kleinen Gesprächsrunde. Hallo Herr Lienen.
Herr Born, und ich freue mich auch, dass Sie da sind, weil Sie sind ja das geborene Opfer für meine Ratgeber-Tipps, weil ich bei Ihnen ja halt feststelle, dass noch sehr viel Luft nach oben ist. Insofern ergibt sich das immer von selber. Ja. Ich möchte gar nicht wissen, was Sie gerade zu sich nehmen. Ich sehe gerade, dass Sie noch am Essen sind.
Kaffee, ist das in Ordnung? Das war
ja. Das ist in Ordnung, ist genehmigt.
Mit ein bisschen mit Milch allerdings, und zwar Kuhmilch. Aber ja. Bio, aber die teuerste, die es, glaube ich, gibt im Supermarkt. Gerade 20 Cent erhöht, steht irgendwie drauf. Dies hier ist ein Projekt und vielleicht auch ein Risiko, aber wir geben den Bauern 20 Cent mehr. Finde ich gut.
Ja, vor allen Dingen deswegen, weil das der richtige Weg ist, die industrialisierte Landwirtschaft auszubremsen. Denn warum haben wir die Industrialisierung? Weil nur noch die immer größer werdenden Bauernhöfe gefördert werden, auch auf EU-Ebene. Absolut lächerliche Entwicklung. Und dann sind Kleine gezwungen, größer zu werden, um mithalten zu können, sich auszurichten, zu technisieren, sich zu bewaffnen, um den Boden zu ruinieren, und anschließend landet es bei dir am Tisch. Also das ist heute Morgen ein riesen Pluspunkt für Michael Born auf dem Wege zur ökologischen Landwirtschaft und Ernährung. Sehr gut.
Ich weiß ja, dass du spät aufstehst, aber dass 13.39 Uhr noch zum Morgen für dich gehört, sagt auch wieder einiges aus. Nur mal ganz kurz zur Einordnung, falls sich irgendjemand hier verirrt. Das hier ist doch der 16er, unser kleiner Fußball-Podcast, durch den euch heute in allererster Linie Ewald Lienen wird inhaltlich führen müssen, denn ich habe eine Woche Urlaub gemacht. Also ich war zwar nicht weg, aber ich habe eine Woche Fußballurlaub gemacht. Eine Woche kein Fußball. Nach meinem letzten Einsatz für meinen wunderbaren Arbeitgeber DAZN im englischen FA Cup Runde 1, die beiden Drittligisten aus der League One, Sheffield Wednesday und Plymouth Argyle, haben sich zu einem wunderbaren 0:0 um nun 12 Uhr mittags vor 2417 Zuschauern hingerissen. Und danach habe ich gesagt, jetzt ist es Zeit für eine Pause. Und deswegen musst du mich, ehrlich gesagt, hier so ein bisschen durchschleppen heute. Ich hoffe, es ist für dich okay, weil ich brauchte mal einen kleinen Abstand von diesem Sport, um dann jetzt mit voller Power bis Weihnachten noch 28 Spiele zu machen.
Ja, das ist super wichtig. Das ist einfach wichtig, dass man auch mal ein bisschen Abstand gewinnt. Und ich möchte das jetzt nicht in Verbindung bringen mit diesem FA Cup-Spiel, was sicherlich nicht zu vergleichen ist mit einem Spiel von Man City, Liverpool oder wem auch immer. Aber der Fußball wird überall gespielt, in der zweiten, in der dritten Liga, sogar in den Amateurligen. Und manchmal ist es da auch sogar noch spannender, oder es ist anders, dass man nicht immer nur diese absolute Perfektion sieht, sondern dass man sich einfach freut, Menschen zu sehen, wie sich Leute anstrengen. Gut, 0-0, da hast du jetzt keine Tore gesehen, aber
das soll auch gar keine Kritik oder Hochnäsigkeit sein. Ich habe meinen Leuten da gesagt, alles aus England mache ich sehr gerne, weil ich einfach schon immer eine Affinität habe und eine Verbindung habe und mich auch gefreut habe. Gut, erste Runde FA Cup ist jetzt auch mal schwierig vom Spielerischen her, aber auch da können wunderbare Dinge passieren, da hast du völlig recht. Und das kann durchaus auch sogar unterhaltsamer sein als das ein oder andere, was wir vielleicht manchmal in der Bundesliga oder so geboten bekommen. Egal, das nur ein kleiner Rand- und Sidestep und Hinweis, warum ich jetzt nicht en Detail alles zum Beispiel zur deutschen Fußballnationalmannschaft verfolgt habe. Aber ich habe mir natürlich gerade eben pflichtbewusst vor unserer Aufzeichnung nochmal zumindest das ein oder andere angeguckt. Und natürlich kommen wir nicht am Thema vorbei, das, glaube ich, zumindest hier und da immer noch mal besprochen wird. Was war da bitte in Wolfsburg los bei der Verabschiedung von Herrn Löw? Also ich habe es mir, wie gesagt, gerade noch mal angeguckt. Der arme Mann steht da im Kabinengang, Im Hintergrund ist noch der Heizkörper zu sehen. In einem tristen, was war das, Dienstag oder Donnerstag? Nee, Donnerstag, ne? Donnerstagabend in Wolfsburg, Nieselregen. Und da muss der Mann da rausgehen und es wird verkrampft und gekrampft und irgendwie versucht, die Leute noch zu animieren, ihn würdevoll zu verabschieden. Ob das jetzt in die Hose gegangen ist oder nicht, ich glaube, da kann man kaum geteilter Meinung sein, was ich überhaupt nicht begreife. Ich meine, wir machen so viele Spiele. Wieso hat man da nicht irgendeinen Termin gefunden, wo man einfach ein richtiges Abschiedsspiel macht? Ich weiß nicht, warum du jetzt gehst. Ich fand die Frage jetzt nicht so schlecht, aber okay. Vielleicht gleich.
Ich habe dich weitergehört.
Okay, also wir machen 5 Millionen Spiele, dann kommt es auf eins mehr oder weniger auch nicht an. Also meinetwegen nach der Sommerpause Spiel gegen die Schweiz zur Verabschiedung von Jogi Löw. Warum geht das nicht?
Spielen wir gegen die Schweiz nach der Sommerpause?
Die habe ich mir jetzt mal so ausgedacht. Also ich meine, da wird ja irgendein Termin dann auch wieder kommen, wo sie ein Freundschaftsspiel machen werden in einem freundlicheren, größeren Rahmen. Das hat ja nichts mit Wolfsburg zu tun, aber allein mit der Jahreszeit vielleicht. Also das war doch Murks.
Ja, also ich stimme dir in Teilen zu. Also jetzt kann man sagen, ich weiß nicht, ob dich auch der Gegner Liechtenstein ein bisschen irritiert hat, dass man so sagt, ihr spielt gegen Liechtenstein. Liechtenstein ist ein wunderbares kleines Land mit lieben, netten Menschen und wie auch immer. Aber die Bühne, um einen Bundestrainer zu verabschieden, der 16 Jahre lang da war, viele Erfolge erzielt hat und auch Weltmeister geworden ist, also sich in die Phalanx einreiht von Herberger, Schön, Beckenbauer, die auch mit ihren jeweiligen Mannschaften den Weltmeistertitel errungen haben, dann könnte man denken, naja, man muss jetzt nicht unbedingt den Gegner Liechtenstein nehmen. Das soll jetzt nichts Despektierliches sein gegenüber Liechtenstein.
Die Frage ist ja sowieso, wieso mache ich das im Rahmen eines Pflichtspiels? Das ist doch die Frage. Ist doch klar, dass es da irgendwelche Regularien gibt und dass dann beim DFB auch die alle schon wieder Angst haben. Das war doch irgendwo das Protokoll und wir können doch da nicht eingreifen. Ja, dann macht's halt irgendwie an einem anderen Termin.
Ja, Freundschaftsspiele gibt es natürlich kaum noch, ne, muss man sagen. Das ist ja auch der Grund, warum sie dann auch noch die Nations League eingeführt haben. Du weißt, dass es immer wieder Widerspruch gegeben hat, mit Recht eigentlich auch bei den vielen Spielen, die die Nationalspieler sowieso schon haben. Dann außer Qualifikationsspielen dann auch noch Freundschaftsspiele einzubauen, weißt du, dass es dann immer Ärger gegeben hat, wo dann einzelne Bundesliga-Trainer sagen, naja, muss das jetzt sein, dass die da jetzt noch hinfahren und ich weiß nicht was. Also das kann ich schon verstehen. Ich weiß nicht, wann das nächste Freundschaftsspiel dann geplant ist, denn es geht ja immer weiter. Keine Ahnung. Also die Quali sind ja, gut, die Quali sind jetzt demnächst vorbei. Ist ja vorbei im Grunde genommen und Quali für die nächste EM wird wahrscheinlich auch noch nicht sein. Vielleicht haben sie jetzt schon wieder ein Nations League Spiel, ich weiß es nicht. Du magst recht haben, dass jetzt nach der Sommerpause im Vorfeld dieser WM es sicherlich auch genug Vorbereitungsspiele noch gegeben hätte und geben wird, wo man das hätte machen können. Also es war ein bisschen unglücklich, sage ich mal. Aber sie haben sich bemüht, es trotzdem noch stilvoll zu machen. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass relativ wenige Nationalspieler aus seiner Epoche da waren. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ist aber vielleicht auch dem Termin geschuldet, ein Donnerstagabend irgendwo.
Ja, gab es keine Flüge von Mallorca für Herrn Götze, ne? Ist klar.
Ach so, war das.
Und die Kinder von Schweinsteiger, die mussten auch betreut werden und Lahm hatte irgendwie eine Geburtstagsfeier. Also ganz ehrlich, das ist doch hochnotpeinlich.
Also es hat ja auch noch ein paar Spieler gegeben, die auf dem Platz standen. Ne, das darf man ja auch nicht vergessen, als er dann geehrt wurde von Herrn Peters, war ja hinter ihm die Mannschaft, dann hat er die auch teilweise noch begrüßt, also wenn er sie nicht vorher schon gesehen hat, wie den Manuel Neuer, wie Gündogan.
Ewald, das mag ja alles sein, aber ich meine, wenn jemand für die Ära Löw steht, dann ist es ja wohl Schweinsteiger und dann ist es Lahm. Und Götze als Torschütze 2014, die müssen zwingend da sein, es sei denn, es liegen triftige Gründe vor und die lagen nicht vor. Und das tut mir leid, dann muss ich auch wirklich fragen, wenn ich sehe, wer denn da steht, ja, da finde ich, kann man dann auch Rückschlüsse ziehen, wie es so im Gesamtbild des Menschen aussieht. Tut mir leid. Also ich denke, dass sie es mittlerweile auch bereuen werden, dass sie nicht gekommen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche atmosphärischen Störungen vorliegen mit Jogi Löw. Ich weiß jedenfalls nichts davon. Und sollte dem nicht so sein, finde ich es erbärmlich, dass die da nicht aufgelaufen sind.
Aber du hast ja auch gesehen, Leute, die da standen, das sind natürlich auch Leute gewesen, die, ohne jetzt anderen zu nahe treten zu wollen, die alle ja wirklich einen starken Charakter haben und verlässliche, loyale Leute sind. Wenn ich Klose sehe, wenn ich Hövedes sehe, wenn ich Podolski sehe, Mario Gomez, Per Mertesacker, Hummels, das ist natürlich schon eine Phalanx von Leuten, wo ich mich immer freuen würde, die in meiner Mannschaft zu haben. Nicht nur aus fußballerischen Gründen, sondern auch aus charakterlichen Gründen. Warum die anderen da jetzt nicht aufgetaucht sind, weiß ich nicht. Aber sowas kann man ja auch im Vorfeld abchecken, wenn ich das, man darf jetzt keine voreigenen Schlüsse ziehen.
Ich meine, es kann natürlich immer was Unvorhersehbares passieren, ist ja klar. Aber ja, bei dreien?
Nein, ist schon klar, aber das kann ich ja auch vorher abklären. Und wenn ich dann sehe, dass ganz wichtige Spieler dieser Epoche nicht können an dem Tag, vielleicht wollen sie generell nicht, weiß ich nicht, aber wenn sie nicht können, dann muss ich mir vielleicht irgendwas anderes ausdenken. Aber gut, es ist das Bild war jetzt nicht so toll, auch für den Jogi nicht. Sie haben sich wirklich bemüht. Klar ist das, kann man sich jetzt fragen, naja, da könnten vielleicht auch noch ein paar mehr Leute vom DFB mit auf dem, vielleicht hat es auch auf dem Rasen stehen. Es gibt ja keinen aktuellen Präsidenten und keine Ahnung. Also da hätte man sich schon einen anderen Bahnhof vorstellen können. Vielleicht hat es auch hinter den Kulissen im Hotel schon mal irgendwas gegeben. Also wenn das jetzt die einzige Art, das ist wahrscheinlich auch nur eine offizielle Verabschiedung. Ich denke, dass der Jogi das verdient hat, eben auch in einem anderen Rahmen, vielleicht in einem Festakt mal bei einem Bankett verabschiedet zu werden. Ich glaube, dass man dass sowas einfach dass sich das gehört. Und mal sehen, vielleicht ist es schon passiert, dann habe ich es nicht mitgekriegt oder es passiert noch irgendwann mal.
Ich glaube nicht. Also die haben hinterher noch zusammen im Hotel gesessen. Da gab es ja auch ein paar private Bilder. Das sah auch sehr harmonisch aus. Aber ich vermute fast, von Seiten des DFB wird da nichts mehr kommen. Das gab die Urkunde hier. Du bist Jahrhunderttrainer. Vielen Dank. Gute Reise. Okay.
Naja gut, man konnte ihm jetzt nicht als Geschenk sagen, du kannst jetzt die Mannschaft heute nochmal coachen. Also
ich glaube, das hätte er auch gar nicht so gern gewollt, oder?
Ja.
Er hat jetzt wie angeblich wieder Lust auf Fußball. Ich bin sehr gespannt, ob der nochmal irgendwo landet.
Na, wie auch immer.
Ja, gut, das war's dann für heute vom 16er. Mehr haben wir nicht, oder?
Doch. Doch, auf jeden Fall. Also so. Was mich wirklich... ich habe auch ein bisschen Urlaub vom Fußball genommen. Ich meine, die.
Ach so, übrigens, um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, ich habe nicht gerade parallel geguckt, weil ich nichts finde. Es sind 2 bis 3 Testspiele alleine im März 2022 vorgesehen. Mhm. Da sind ja diese Playoffs, darüber werden wir ja gleich noch sprechen. Zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt hätte man wunderbar eine wirklich schöne Verabschiedung hinkriegen können. Vielleicht sogar mit einem großen Gegner aus Südamerika. Nur so als Idee.
Ja, okay. Okay. Also, mir geht es ähnlich wie dir. Viele, viele Spiele, Bundesliga, erste Bundesliga, zweite Bundesliga, Champions League und dann kommen die Länderspiele dazu. Deutschland schon qualifiziert, dann guckt man jetzt nicht mehr so ganz genau hin. Aber ich muss sagen, dass natürlich einige Dinge passiert sind. Jetzt in dieser letzten, bei diesen letzten beiden Spielen in vielen Gruppen, das ist ja, die Entscheidungen sind ja jetzt, einige waren schon gefallen, aber da sind einige Dinge nochmal passiert in letzter Sekunde, wo man, die teilweise völlig überraschend waren und wo du auch gesehen hast, welchen Stellenwert das dann trotzdem immer noch bei den Fans hat. Also wenn ich von Gruppe A durchgehe, die Kurzberichte habe ich mir dann hinterher alle angeguckt. Das ist explodiert bis zum Gehtnichtmehr. Serbien gewinnt in Portugal. Sie waren punktgleich, aber Portugal lag vor und mit besserem Torverhältnis, mit einem Unentschieden hätten sie es schon schaffen können. Und dann verlieren sie auf eigenem Platz gegen Serbien. Mit einer ganz, ganz unkonzentrierten Abwehrleistung, vor allem bei Kopfbällen, konnte man das sehen. Tadic hat super Regie geführt bei Serbien und Mitrovic köpft das Ding rein. Mit zwei Mann stehen die am zweiten Pfosten völlig frei und dadurch verliert Portugal unter Umständen das gesamte WM-Ticket, wenn sie sich nicht bei den Playoffs durchsetzen. Also das war die erste Sensation, die ich da gesehen habe. Ja gut, Spanien, Schweden, das war mehr oder weniger vorher schon klar.
Großartig war die Schweiz, ne? Das habe ich mir auch nochmal angeguckt gerade eben. Da ist genau auch dieses Phänomen sichtbar geworden, von dem du gerade gesprochen hast, was das für die Leute wirklich bedeutet hat. Ne? Das war richtig Fußballstimmung pur und gnadenlose Freude. Und dass es dann nach Katar geht, spielt anscheinend nicht die ganz große Rolle momentan. Ne? Hauptsache WM.
Ja, damit hast du mir meine Pointe weggenommen, weil ich hatte eine...
Wolltest du es aufbauen?
Ich wollte es langsam aufbauen.
Von das können wir rausschneiden. Warte, komm, mach. Ich habe nichts gesagt, da schneiden wir raus. Also Serbien,
wir schneiden es nicht. Wir schneiden es nicht raus. Die große, also nach Serbien, Portugal, war die nächste große Geschichte für mich Kroatien, Russland. Da müssen wir uns auch nicht so lange aufhalten. Aber Russland hat 22 Punkte und Kroatien 20. Und sie spielen zu Hause gegen Russland. Und in den letzten 10 Minuten, glaube ich, machen die Russen ein Eigentor. Und Kroatien überholt sie. Auch da ist das Stadion komplett explodiert und Kroatien ist dann plötzlich wieder direkt qualifiziert für eine WM. Der Trainer bricht in Tränen aus. Der gleiche, der schon in Russland den dritten Platz oder zweiten Platz sogar. Was haben sie gehabt? Dritten, ne? Was war das?
Ich glaube Dritter, ne?
Erreicht haben. Also so. Gut, die anderen Sachen, da gibt es ja jetzt nichts Besonderes. Niederlande kann man vielleicht nochmal erwähnen, das war gestern. Da war auch noch die Gefahr, sogar für Holland, den Platz bei der WM komplett zu verlieren. Aber sie haben natürlich das Glück, dass Holland die ganze Zeit verletzt ist, so wie es Pech für Dortmund ist, aber für Norwegen natürlich nicht so gut. Ja. Wenn Norwegen dort gewonnen hätte, dann hätten sie die Niederlande überholt. Und wenn die Türkei in Montenegro gewinnt, dann wären Norwegen und Türkei weiter, je nachdem, mit einem besseren Torverhältnis, und die Niederländer wären raus gewesen. Aber Holland hat sich dann doch noch 2-0 durchgesetzt gegen Norwegen, ist Erster geblieben. Aber durch die Niederlage und durch den gleichzeitigen Sieg der Türkei hat Stefan Kunz es geschafft, die Türkei, die vorher ja abgeschlagen war, doch noch in die Playoffs zu bringen. Und das ist ja mit zwei Spielen, kann man ja es dort dann tatsächlich noch schaffen. Sie waren eigentlich aussichtslos abgeschlagen. Vielleicht erinnerst du dich bei einem unserer letzten Podcasts, wo der Stefan zum ersten Mal da war, da hat er, glaube ich, einen Unentschieden geholt und da wurde direkt wieder kritisiert. Ja, ja. Wurde wieder geheult, auch der Deutsche, keine Ahnung, weiß ich nicht, was er jetzt nicht geschafft hat. So, jetzt haben die das wirklich hingekriegt, das muss man schon ihm zugute halten. Ne? Also, dass er diesen, das, so, und das Letzte, die anderen Sachen sind ja alle klar.
Jetzt,
aber
bitte,
jetzt kommt es.
Ja.
Also das ist für mich eine Sensation, das ist eigentlich eine Sensation. Wir reden immer davon in der Bundesliga, wie viele interessante Spieler aus der Schweiz, auch aus Österreich hier rumrennen und gestandene Leute mit Persönlichkeit, mit Biss. Was mir gar nicht mehr so bewusst war, das habe ich zwar registriert, ist, dass sich die Schweizer nach der EM, glaube ich, von ihrem Trainer getrennt haben. Ne? Das muss ich scharf überlegen, wie er nochmal heißt.
Ich habe es auch nicht mehr drauf, dieser Grauhaarige, ne?
Ja, der war ja ganz lange Jahre, oder einige Jahre war er da. Und Murat Yakin ist... ist Nationaltrainer geworden. Jetzt weiß ich gar nicht, was Murat kenne ich sehr gut, was er, ich guck mal eben schnell.
Erzähl du mal über Murat Yakin weiter und ich gucke noch mal ganz kurz. Das finden wir raus. Petkovic hieß er genau. Wladimir Petkovic.
Genau. Petkovic. So, und seit der EM, wo sie da gegen Spanien ausgeschieden sind, glaube ich, dass Murat übernommen hat. Ja, was sie dort jetzt zustande gebracht haben, das ist schon etwas ganz Besonderes. Ne? Ich kenne Murat aus der Schweiz als Spieler noch, aber eben auch, die Zeit, wo er als Trainer anfing, da habe ich ihn auch getroffen, haben wir mal geredet. Das war, ist ein wirklich sehr sympathischer, angenehmer Mann. Er war in Luzern Trainer, da wo das Spiel auch stattgefunden hat, mein Jahr. Dann war zwei Jahre in Basel, dann ist er nach Spartak Moskau gegangen und jetzt über Schaffhausen, Grasshoppers, Sion und nochmal Schaffhausen ist er seit August Trainer der Schweiz. Und diese die Serie, die sie da jetzt hingelegt haben, klar sind es noch nicht so viele Spiele und man muss sicherlich vorsichtig sein, das ist klar. Aber sie haben im ersten Spiel zu Hause gegen Italien ein 0-0 gehalten, sie haben in Nordirland ein 0-0, sie gewinnen zu Hause gegen Nordirland, sie gewinnen in Litauen. Und das Entscheidende waren, glaube ich, dass diese beiden letzten Spiele, sowas entwickelt sich ja auch, dass sie in Italien ein 1-1 geholt haben. Und dieses Tor, was sie dort geschossen haben, das hätte dazu geführt, dass sie bei Torgleichheit, beim gleichen Torverhältnis, was ja drohte, Italien war zwei Tore besser, die hat im Grunde genommen Schweiz aufgeholt. Irgendwann mal stand es 2-0 für sie, aber dann hätte Italien mit einem Tor in Nordirland immer noch mit einem besseren Torverhältnis plus eins, also ein Tor besser als die Schweiz, wären sie Erster gewesen. Aber als die Schweizer das dritte Tor erzielten, was vorher, da ist das Stadion explodiert. Ich habe mir das wirklich immer, die zweite Halbzeit, was hinterher komplett nochmal angeguckt.
Und was, darf ich da einen ganz kurzen Einschub machen? Bitte. Bevor du weitermachst. Was mir da aufgefallen ist, manchmal sieht man dann im Nationaldress Spieler, die völlig anders rumlaufen als in der Bundesliga. Ich denke an den Kollegen Vargas. Ist dir auch aufgefallen, oder? Ist der nicht noch in Augsburg unter Vertrag? Meiner Meinung nach ja. Aber da spielt er irgendwie gar keine Rolle. Ich kann das mal kurz nachgucken.
Ja, keine Rolle, will ich
das nicht sagen. Macht man das eigentlich als Vereinstrainer, dass man sich das logischerweise verfolgt und anguckt und dann aber auch Entscheidungen trifft für die eigene Mannschaft? Naja, doch, er hat doch relativ viel gespielt. Ich nehme es zurück. Viermal zuletzt auch Startelf, aber nicht besonders auffällig gewesen. Zwei Assists, kein Tor. Okay. Ich dachte, der hätte weniger gespielt, hat viel gespielt, aber da war er sehr auffällig, nicht nur wegen des Tores. Sagt man da als Trainer, ja, den Schwung soll er mal mitnehmen. Den bringe ich auf jeden Fall am Wochenende, Freitagabend gegen Bayern.
Ja, gut, also sicherlich spielt so etwas eine Rolle, aber es sind natürlich alles gestandenen Leute. Ich wollte nur noch mal ganz kurz, dieses Szenario war so, dass wenn Italien gewinnt bei zwei Toren mehr, dann musste Schweiz schon drei Tore schießen. Es stand aber die ganze Zeit 0-0, aber man ist immer davon ausgegangen, dass Italien dieses eine Tor mal schießt. So viele Tore schießen sie auch gar nicht. Und dann hätte die Schweiz, wenn sie zwei Tore geschossen hat, wären sie immer noch ein Tor schlechter gewesen. Aber durch dieses 1-1 in Italien, was sie am letzten Freitag oder Donnerstag, Freitag oder wann erzielt haben, wären sie, wenn sie drei Tore schießen und Italien eins, wären sie torgleich und dann hätte das Auswärtstor im direkten Vergleich gezählt. Das hat der englische Kommentator auf der Zone die ganze Zeit erzählt. Ich habe erst gar nicht verstanden, was er damit meint.
Aber eigentlich war ja die Auswärtstorregelung abgeschafft. Die greift dann erst, wenn alle anderen Regularien sozusagen nicht
genau
funktionieren.
Genau, also punktgleich, torgleich und dann kommt das direkte Duell und dann, ich meine, es ist auch unentschieden, aber dann hat die Schweiz ein Tor erzielt. Und dann kann man sehen, wie eng solche Dinge halt beieinander liegen. Also so auf jeden Fall, in der zweiten Halbzeit gab es zwei Situationen, wo Tore ganz, ganz knapp aberkannt wurden. Das wäre jeweils das dritte gewesen. Und zwei Minuten später, nachdem so ein Tor wieder aberkannt wurde, erzielt der Itten ich glaube, den ist von Greuther Fürth jetzt verpflichtet worden, nach einer Weltklasse-Flanke von Renato Steffen von Wolfsburg mit dem linken Fuß, das 3-0. Und da ist das Stadion zum ersten Mal ausgeflippt. Und weil sie in dem Moment sehen, Moment, wir haben jetzt 3 Tore und selbst wenn Italien jetzt noch 1 schießt, sind wir immer noch weiter. So, also, und das, also wenn du das gesehen hast, mit welcher Begeisterung sie gespielt haben, jetzt muss man sagen, Bulgarien ist jetzt auch nicht so wie viele Gegner bei uns, jetzt auch nicht gerade, naja, Weltspitze im Moment. Und die anderen Gegner sind jetzt auch nicht unbedingt die Leute, die jetzt mit Schweiz und Italien mithalten können. Also das ist schon alles sehr, sehr eng. Aber es war einfach schön zu sehen, wie in Luzern das Stadion komplett ausgerastet ist. Also wenn du das siehst, das war manchmal minutenlang. Und als dann quasi mit in der 91. Minute das 4-0 geschossen wurde, da sind alle komplett ausgerastet, die ganze Bank. Und ich glaube, kurz danach kam auch die Meldung, dass das Spiel in Nordirland zu Ende ist. Also selbst wenn wenn Italien noch ein Tor geschossen hätte, nach dem 4-0, dann hätten sie schon 3-0 gewinnen müssen, um wieder an der Schweiz vorbeizuziehen. Also sie wussten es faktisch, dass sie weiterkommen. Und dann kam noch die Meldung, jetzt ist das Spiel dort zu Ende und sie hatten 8 Minuten Nachspielzeit. Das war eine Zelebration. Diese Nachspielzeit wurde zelebriert in einer Art und Weise. Also das erwartet man von den Schweizern gar nicht. Ich habe mich immer bemüht zu verstehen, was singen sie da eigentlich? Irgendwie die
Schwierig.
Nazi, die Nazi. Also die National, das ist ja die Nazi.
Nazi. In Deutschland recht schwierig, wenn man es so feiert, aber so wird es halt ausgesprochen.
Genau so, also die Nationalelf, die Nati geschrieben, ich habe irgendwas haben die da gesungen.
Nazi, ist halt so.
Ja.
Können die Schweizer ja nichts für.
Es war ohne Worte, was da abgegangen ist. Ich habe Gänsehaut gehabt und die Spieler haben sich so gefreut. Shaqiri, der wurde gefeiert, als er vom Platz kam, der wirklich die Sachen alle vorbereitet hat. Super Pässe, super Flanken zu Toren und das hat mich auch für ihn gefreut. Also das ist schon eine interessante Mannschaft. Du siehst ja die Leute, kommen wir ja gleich einmal mit unserem Gast mal drüber sprechen, da sind ja auch Leute von Wolfsburg mit dabei, wie der Mbabu oder wie der Renato Steffen, gestandene Leute wie Zakaria von Gladbach, Sommer von Gladbach und so weiter.
Aber hör mal, da sieht man ja auch, wie unterschiedlich das alles ist in Zeiten dieser Pandemie. Ne? Du hast da, wo war das Spiel, St. Gallen?
Nee, Luzern.
Du hast Luzern? Ja, wo ein Stadion pickepacke voll ist, du hast eine sensationelle Stimmung. Ja. Und weiß ich nicht, 1200 Kilometer weiter oder lass es 1500 sein in Rotterdam. Pandemie, Teil-Lockdown in den Niederlanden, keiner im Stadion und auch keiner in der holländischen Liga ab sofort mehr im Stadion. Also ich finde, das hat es auch nochmal so innerhalb kürzester Zeit greifbar gemacht.
Ja. Und in derselben Gruppe.
Gar nicht dieselbe Gruppe. Ja. Was wir für Unterschiede erleben und die Frage, die sich natürlich stellt, wie geht es auch bei uns weiter? Ne?
Ja, absolut. Also es ist, also schließen wir das mal ab mit den Länderspielen. Also ich fand es beeindruckend.
Na, wir müssen gleich schon nochmal den Schlenker machen zu diesen Playoffs, weil die wirklich super spannend und interessant sind. Kleiner Werbehinweis, läuft alles bei der Zone. Da haben sie einen ganz guten Move gemacht, muss ich sagen, denn das ist wirklich spannend.
Ja, absolut. Also ich meine, was haben wir gesagt? 10 Gruppen, ne? 10 Gruppen, 10 Gruppen 2. plus 2 aus dieser tollen Idee mit der Nations League. Das sind dann 12 Mannschaften.
Ist schon alles klar. Ich sag's dir ganz schnell. Also,
Vierergruppen.
Es sind 2 Töpfe. Top 1 Portugal, Schottland, Italien, Russland, Schweden, Wales. Top 2 Türkei, Polen, Nordmazedonien, Ukraine, Österreich, Tschechien. Daraus wird jeweils ein Spiel sozusagen gebildet, immer Top 1, Top 2. Die spielen dann quasi ein Halbfinale jeweils ohne Hin- und Rückspiel. Ein Spiel, also zum Beispiel Portugal gegen Türkei, kommt weiter ins Quasi-Finale. Und dann treffen nochmal 6 in 3 Finals aufeinander und die 3 Gewinner kommen zur WM.
Also hast du gerade Österreich erwähnt?
Ja.
Wie kommen die denn da rein? Über die Nations League oder
was? Na, selbstverständlich.
Wie das denn?
Ja, ich habe irgendeine Gruppe gewonnen, Nations League.
Wahnsinn. Also ich sehe ja hier, die Österreicher sind ja Vierter geworden in ihrer Gruppe.
Ja, aber die Nations League muss ja auch für irgendwas gut sein.
Wer ist denn dann der andere, der noch, geh nochmal durch. Ich habe das jetzt nicht vorliegen.
Ich glaube, warte mal.
Das wir haben klar. Nordmazedonien, wir haben Polen, wir haben Russland.
Tschechien,
wir haben,
wahrscheinlich.
Tschechien. Genau, Tschechien ist auch nicht dabei. Tschechien ist Dritter geworden in der Gruppe hinter
Siehst
Belgien
du?
Und Wales.
Tschechien und Österreich sind durch die Nations League noch im Rennen um die letzten WM-Plätze aus Europa für Katar.
Das heißt, du kannst in der WM-Qualifikationsgruppe in
Europa. Du kannst Sechster
Vierter,
werden.
Vierter
du kannst auch
werden.
Sechster werden.
Wenn du die in der Nations League was machst, dann kannst du immer noch Weltmeister werden.
So sieht's aus.
Also die Tschechen und die Österreicher können noch Weltmeister werden im Grunde genommen.
Dann müssen wir den Trimmel nochmal anrufen.
Genau.
Der hat ein Tor geschossen übrigens. Sowohl im Europacup als auch in der Nationalmannschaft. Ich glaube, da muss man über eine andere Position nachdenken langsam.
Ja, genau. Es läuft. Naja gut, also ich wollte das jetzt nicht abwürgen. Mit der WM-Qualifikation, hast du ja gerade nochmal erwähnt, mit den Playoffs. Ich wollte nur sagen, dass mich das punktuell beeindruckt hat, was dort von der Atmosphäre ist. Das ist mir ja gar nicht mehr gewohnt, wie leidenschaftlich manche Spieler, manche Mannschaften gespielt haben und wie leidenschaftlich auch das Publikum reagiert hat. Das war schon, das war Gänsehaut in manchen Situationen. Aber gleichzeitig zeigt es auch das, was du gerade gesagt hast, so eine riesen Unterschied zwischen Dingen, die gerade hier wieder in unseren Gesellschaften passieren, weil alle wieder, keine Ahnung, unvorsichtig werden oder weil nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen werden, weil man, keine Ahnung, bei uns zumindest Impfzentren wieder abgebaut hat und jetzt fängt man wieder an, hektisch sie aufzubauen und es wieder kostenlos zu machen. Es gibt ja überall, ist es anders, aber wir sind es nicht losgeworden und leider Gottes ist das eingetreten, was viele Fachleute halt prognostiziert haben. Der Winter steht vor der Tür und da kann eine vierte Welle kommen, wenn man das und das nicht macht. Und das scheinen wir irgendwie dafür prädestiniert zu sein, aber da sind wir auch nicht alleine. Es gibt teilweise in anderen Ländern auch solche Entwicklungen, aber es ist super schade. Und ich weiß auch nicht, wie das jetzt in den nächsten Monaten wieder werden soll. Und das nicht hingekriegt zu haben, muss ich ehrlich sagen, ist wahnsinnig bedauerlich aus vielerlei Gründen. Es ist schade.
Ja, und jetzt gibt es natürlich auch die ersten Äußerungen, gerade aus Bayern, kommt da schon wieder was von Herrn Söder, dass man im Fußball eine Impfpflicht braucht. Tja, das ist jetzt die große Frage. Na, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass wir sowieso verwundert waren, oder du zumindest, dass das bei der Wiederaufnahme eigentlich mehr oder minder verschlafen wurde. Jetzt ist das natürlich wieder so ein eher politisches Thema. Ich bin auch irgendwie gespalten. Also auf der einen Seite ist es natürlich schwer nachvollziehbar, den Leuten, die ins Stadion kommen, zu erzählen, ihr kommt hier mit 2G rein oder nicht. Und unten laufen Leute rum, die nicht geimpft sind oder nicht genesen sind. Es ist einfach schwer zu vermitteln. Was machen wir denn jetzt?
Ja, wir haben ja schon ein paar Mal darüber diskutiert. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen, dass wir eine Reihe von Spielern in der Bundesliga haben, die nicht geimpft sind, während ich gleichzeitig das Privileg genieße, eben weiter Fußball spielen zu können, ohne Zuschauer. Und jetzt lassen wir die Zuschauer wieder rein, die aber auch alle geimpft oder genesen sein müssen, zumindest bis jetzt. Und dann habe ich aber auf dem Rasen Leute, die nicht geimpft sind. Jetzt kann man sagen, okay, die testen sich permanent alle 2-3 Tage. Aber ich meine, alles, was wir wissen, und da verlasse ich mich auf 99,9% der Experten, die darüber reden, ist, dass das Impfen uns vor ganz vielen Dingen schützt. Nicht davor, vielleicht trotzdem mal infiziert zu werden, aber vor schweren Verläufen, vor der Weitergabe mit einer hohen Impflast. Es ist einfach ein Mittel, was wir kennen und was sich zeigt, was dazu führt, dass wir eine Pandemie in den Griff kriegen können. Und ich wiederhole nochmal die Zahlen. Ich habe jetzt einige Diskussionen in den Tagen gesehen. Die Zahlen sind völlig klar. Die Inzidenz unter den Ungeimpften ist 10-fach höher als unter den Geimpften. So, das heißt, es ist liegt völlig auf der Hand. Und für mich ist es unverständlich, warum man dann nicht innerhalb dieses Hygienekonzeptes gesagt hat, so, ich kann euch nicht zwingen, euch impfen zu lassen, aber wer nicht geimpft ist, der kommt auch nicht auf den Platz zurück und weder beim Training noch noch bei irgendwas anderem. Diese ganze Testerei, impfen lassen, testen kann man vielleicht sogar noch zusätzlich, aber sich nicht impfen zu lassen und zu sagen, das machen wir schon irgendwie, habe ich kein Verständnis für.
Und das führt uns gleich zu unserem Gast, denn der wiederum hat auf einmal in der Nationalmannschaft gespielt, weil der ein oder andere abreisen musste.
Der Anruf der Woche. Heute bei.
Also, dann freuen wir uns doch, dass wir jemanden haben, der live dabei war. Wir haben jetzt lang und schmutzig über die Nationalmannschaft, die Länderspiele, die Playoffs gesprochen und grüßen nach Wolfsburg. Hi, Max Arnold.
Schönen guten Tag, hallo.
Grüße. Hallo. Wie war die Rückreise? Alles fit? Alles heil? Alles gut?
Ja, alles gut. War doch. Ich wusste nicht, dass Armenien so weit weg ist. Hat schön die 4,5 Stunden gedauert. Plus dann noch die Rückreise von Frankfurt nach Wolfsburg. Da hatten wir mit dem Shuttle einen Fahrservice hatten wir da bekommen. War auch nochmal 3,5 Stunden, aber ich habe es rechtzeitig geschafft, meine Kinder noch ins Bett zu bringen und das war mir die Reise auf jeden Fall wert.
Na, das hört sich ja schon mal gut an, aber zum Glück müsst ihr ja nicht hinten sitzen. Ne? Es war ja alles hoffentlich wie gehabt beim DFB vom Feinsten. Oder in den Genuss kommt es jetzt endlich auch noch. Ich erinnere mich ans letzte Mal, wo wir gesprochen haben. Da war es halt gerade so, dass du in ziemlich blendender Verfassung durch die Bundesliga gelaufen bist und kein Anruf kam vom Bundestrainer. Und nun gab es diese Umstände. Und das würde mich nochmal als erstes interessieren. Hast du dann eigentlich in Wolfsburg, nun war ja nun ausgerechnet in Wolfsburg die Verabschiedung von Jogi Löw, habt ihr da irgendwie Kontakt gehabt?
Ja, wir hatten ja einmal im Spiel und dann hatten wir noch abends so wie so ein Bankett. Ah. Und da wurden dann alle noch verabschiedet, unter anderem Jogi Löw, Urs Siegenthaler, dann war noch der von der Analyse noch jemand, dann war noch der Chefarzt. Und da hatten wir aber nicht nochmal darüber gesprochen. Es war mir dann auch, also ich wollte jetzt nicht irgendwie fragen, ja, warum er mich nie angerufen hat. Genau. Sondern dass in dem Moment macht man das ja dann auch nicht, sondern genau. Einfach.
Eins wollte ich Ihnen unbedingt nochmal sagen, dass Sie mich nie angerufen haben, denn das sind richtige Schweinereien.
Ich hoffe, dass ich das jetzt nie nach, eigentlich schon dieses Nachtreten oder dieses, das glaube ich, ist einfach nicht die feine englische Art und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bringt mir im Endeffekt ja auch nichts. Deswegen, so wie es ist, ist alles in Ordnung. Genau. Man hat es akzeptiert und mehr wie Fußball spielen und bloß meine Leistung bringen, kann man ja sowieso nicht. Alles andere kann ich nicht weiter beeinflussen.
Ich habe eine Sache vergessen. Entschuldigung, bitte. Ewald, ich habe eine Sache vergessen. Es tut mir leid. Ich bitte dich um Verzeihung. Ich habe natürlich vergessen, dir die Möglichkeit zu geben, auch unseren Gast in aller Form zu begrüßen. Würdest du das jetzt bitte nochmal akzeptieren?
Nein, ist schon gut, Michael, ist schon gut. Das ist schon der Running Gag. Du hast es vielleicht nicht gehört, aber ich habe nach deiner Begrüßung ganz kurz gesagt, hallo Maxi.
Ich habe es gehört.
Okay, gut. Dann ist das ja geklärt. Nein,
aber vielleicht hat der Jogi Löw bei dir ja angerufen und du hast gedacht, es wäre der Sanitärservice und hast nicht zurückgerufen.
Nein, also ich bin eigentlich so einer, wenn ich außer er hat unterdrückt angerufen, aber da hatte ich schon sehr lange keinen Anruf mehr. Glaube ich nicht, dass das so gewesen ist. Und wenn, dann rufe ich die Nummer, die ich nicht kenne, die rufe ich dann schon nochmal zurück.
Okay. Ja, genau. Nein, das vergiss das auch. Also erstmal, wenn ich was dazu sagen darf, ich habe mich gefreut, auch wenn jetzt natürlich durch bestimmte Ausfälle, Corona-Fälle und was weiß ich auch immer, ich nicht weiß, ob du dann eingeladen worden wärst, aber ich habe mich einfach gefreut für dich, weil du es verdient hast aufgrund der Leistung, die du in den letzten Jahren gebracht hast. Wir haben ja beim letzten Mal schon darüber geredet und dass du da jedes Recht der Welt hast, auch mitzukicken und mitzuspielen. Das hast du jetzt auch, das hast du nicht nur in der Bundesliga gezeigt, sondern auch in den kurzen, in der jeweils halben Stunde oder länger, wo du da jetzt im Einsatz warst. Also ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Wie ist das?
Vielen Dank.
Wie hast du das empfunden? Das ist ja schon, ich meine, du wirst ja auch, wenn du jetzt nicht dabei warst, wirst du ja beobachtet haben, wer alles so dabei war und nicht dabei war. Und wenn ich jetzt so sehe, wie die Nationalmannschaft aufgestellt ist und wer dort alles spielt, was für eine Zusammensetzung da ist, hast du dazu eine Empfindung oder hast du wie hast du das empfunden? Und auch jetzt, wo du selber dabei warst?
Also das ist natürlich, man schaut natürlich dann auch immer so auf seine Position hin und dann schaut man natürlich und schaut, hey, wer ist da dabei, wie läuft das, wie spielt der im Verein? Dann ist das schon immer so, wo man natürlich immer jemanden mal sich rauspickt und sagt, hey, ja, warum bin ich da nicht dabei? Aber so habe ich das dann für mich, dadurch, dass ich das Schlimme, das klingt ja schon komisch, aber dadurch, dass ich das durch die letzten Jahre gelernt habe, weil ich nie dabei war, ist das irgendwann dann so, schaut man da nicht mehr so richtig hin. Das ist halt, ich glaube, so eine Art Selbstschutz ist das, weil man das sich schon dann immer, ich glaube, ein bisschen auch kaputt macht, sagt, hey, warum reicht das schon wieder nicht? Warum ist das schon wieder nicht? Irgendwann ist das so das Thema, ja, man akzeptiert es, aber so, also manchmal versteht man gewisse Dinge nicht. Und jetzt, wo ich auch dabei war, war natürlich so mit trotzdem den Leuten, die ja natürlich, außer die durch Corona dann natürlich nicht dabei sein konnten, aber sonst waren ja alle wirklich dabei auch. Und dann hat man einfach auch gesehen, so dass jetzt, was ich aussagen musste, dieses, also ich falle jetzt nicht ab oder also ich konnte dann auch locker mithalten. Das war schon mal sehr, sehr wichtig für mich auch mal selber zu sehen, um zu sagen, okay, das passt doch, der ist jetzt nicht auf dem Holzweg oder der ist wirklich grottenschlecht, der Junge, sondern das hat einfach gepasst, auch wo ich sage, ja, ich kann da mithalten.
Was meinst du jetzt damit, so in den Trainingseinheiten oder wie? Ist das schon so, dass man sich dann auch
so den Trainingseinheiten dann auch im Spiel, darf man natürlich nicht groß überbewerten, das ist mir schon klar, wir waren jetzt zwei nicht ganz so starke Gegner, aber ich habe aus diesen Sachen wirklich versucht, das Bestmögliche daraus zu ziehen und auch das Bestmögliche daraus zu machen. Was manchmal nicht ganz so einfach ist, weil natürlich, wenn ich glaube, ich bin vom Stand 5-0 reingekommen, dann ist ja eigentlich auch ganz ehrlich, das ist eigentlich der Tropf ist ja vollkommen gelutscht. Also der ist ja schon, der ist so weit unten schon im Rachen, der ist eigentlich komplett durch. Und das dann sehe ich natürlich auch nochmal so, ja, zu pushen und dann auch einfach, weil ich dann einmal gesagt habe, ist mir egal, ich gebe einfach Gas und will so viel wie möglich Bälle haben, so viel wie möglich versuchen auch zu machen, ohne natürlich auch zu überspielen, also auch nicht wild zu werden, verrückt zu werden. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen.
Was war denn das dann Armenien mit der gelben Karte? Also das war doch für dein Verhältnis, für deine Verhältnisse eher so ein leichtes Streicheln mit dem Bein, oder? Das war doch gar kein Foul.
Nein, ich habe ihn schon getroffen. Ich wollte dann einfach schnell den Ball wieder haben. Nein, aber das war ja leider.
Du warst in Großaufnahme zu sehen. Ärgerst du dich dann über die gelbe Karte oder was passiert in dem
Moment? Ja, schon. Genau? Also ich ärgere mich dann schon so. Also eigentlich ist es im Mittelkreis, das ist ja doch dann relativ unnötig gewesen. Ich habe mich allgemein dann auch über. Wenn man dann wirklich viel von einem natürlich auch erwartet. Und ich bin da schon leider ein sehr ehrgeiziger Mensch. Deswegen war das dann auch unnötig. Dann haben wir wieder Zeit verloren. Wir hätten gerne noch ein paar Tore machen müssen, nochmal schneller den Ball zu haben. Und somit hat der ja dann auch Armenien nochmal länger den Ball gehabt. Also deswegen auch.
Okay. Naja, gut, ich glaube, das kann man verschmerzen. Du sollst ja, oder was halt soll, das ist ja klar. Es hat ein Feedback gegeben vom Bundestrainer bei deinem neuen Trainer. Was ist dabei rumgekommen? Darfst du wiederkommen?
Boah, ich hoffe es, ich habe keine Ahnung.
Wie? Der hat ja noch nichts gesagt?
Nein, mit mir hat niemand gesprochen. Also, okay. Wisst ihr da schon mehr?
Ich habe nur in der Zeitung gelesen, dass Herr Herr Flick bei Herrn Kohfeldt angerufen hat und Feedback gegeben hat über die drei Nationalspieler. So, da habe ich natürlich gedacht,
also, nee, also mit mir hat er nicht gesprochen.
Okay. Naja, dann kommt das bestimmt noch.
Das denke ich auch.
Ja. Ewald, wie läuft das so mit dem Feedback-Gespräch?
Also ich hoffe, dass es dann noch so ist, dass ich dann noch was mitbekomme. Aber wenn es nicht so ist, da geht für mich die Welt auch nicht unter, bin ich ganz ehrlich.
Die nächste Einladung kommt, ich bin sicher. Ne?
Ewald? Ja, ich wirklich. Nochmal, ich kann das wirklich einschätzen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier rumlaufe und sage, boah, ich bin jetzt, also klar, geil Nationalspieler, sondern ich weiß schon, unter was für Voraussetzungen das alles zustande gekommen ist. Also das kann ich wirklich für mich wirklich einschätzen, einordnen auch. Ich habe es trotzdem genossen, weil es was Besonderes ist, wenn man das auch mal ganz ehrlich so, selbst wenn mit der Nachnominierung, dass man jetzt, sage ich mal, zu den 30 besten deutschen Spielern gehört, ist das schon was ordentlich ist. Und habe versucht, das Beste daraus zu machen. Ich habe Blut geleckt und würde klar gerne noch auch wieder eingeladen werden.
WM das, 2022.
Das ehrt dich, Maxi, und ich glaube, dass die Art und Weise, wie du dich einschätzt und wie du das Ganze auch beurteilst, dass das eben auch gesund ist. Ne? Also ich bin ein großer Verfechter davon, dass man nicht immer nur nach ganz, ganz oben schaut oder dass man immer nur höher, schneller, weiter. Wer ist der Allerbeste? Wer ist der beste Spieler einer Mannschaft? Das gibt's für mich gar nicht. Im Fußball, im Leben, überall zählt der Charakter von Menschen, zählt die Art und Weise, wie man miteinander umgeht und nicht nur, ob einer jetzt der beste Fußballer der Welt ist. Ich meine, ob man mich nervt, diese Sichtweise generell, das haben wir schon oft diskutiert, wenn ich so sehe bei Olympischen Spielen oder bei irgendwelchen Weltmeisterschaften, gerade im Leichtathletikbereich, da steht der Reporter dort und fragt irgendjemanden, der im Endlauf gerade Achter geworden ist oder Siebter, was ist denn jetzt passiert und wie konnte das passieren? Ne, also das ist für mich so respektlos und so weit von der Realität entfernt und auch eine falsche Sichtweise. Insofern, ich meine, du gehörst zu einer Elite von Fußballspielern. Ob du jetzt zu den ersten Elfen gehörst, ich sag mal, wenn Thüringen oder wo kommst du jetzt her, eine Nationalmannschaft hätte, dann wärst du der Spieler des Jahrhunderts.
Ich glaube, also in der DDR, glaube ich, hätte ich schon ein paar mehr Länderspiele als jetzt.
So, das heißt, aber, wenn ich jetzt aber in eins England, ist doch mal völlig klar. Eins ist doch mal völlig klar, du musst dir doch überhaupt keine Sorgen machen, weil Didi Hamann hat doch bei Sky den WM-Kader schon bekannt gegeben und da bist du dabei. So. Oder? Hast du das mitbekommen?
Das habe ich auch mitbekommen. Das Problem ist nur, auch jedes Mal, wenn Didi Hamann davon gesprochen hat, ist es nie in Erfüllung gegangen. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
Ja, nein, mir gefällt das sehr gut und ich denke, dass da muss man auch immer darauf hinweisen, dieser Respekt jedem Sportler gegenüber und nicht nur denjenigen gegenüber, die dann ganz oben an der Spitze stehen. Das macht unseren Sport nicht aus und das ist auch nicht gesund für unsere Gesellschaft. Und wie gesagt, du gehörst, ja?
Das sehe ich genauso, aber das ist ja nicht nur, ich sage nicht nur im Sport das Thema, ich glaube, das haben wir allgemein genau. Als Gesellschaft das Problem. Es ist ja genau auch so. Heutzutage immer nur, ich muss zeigen, was ich habe, und wenn ich nichts zeige, nichts. Das ist dieser Punkt, den wir allgemein, glaube ich, in der Gesellschaft einfach, ja, mal ein Umdenken stattfinden sollte.
Ja, das hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Ne, ja. Denn das sind die falschen Maßstäbe aus meiner Sicht. Ne? Also wenn ich immer nur danach gucke, wer ist der Beste, wer hat am meisten, wer verdient am meisten und wer bringt die besten Leistungen, wenn man von Leistungen überhaupt reden kann. Das ist ja oft, sind gar keine erbrachten Leistungen, viele erben auch und denen kommt ja. Ihnen das Geld an den Ohren raus. Also dieser Maßstab Menschen oder überhaupt Länder, insgesamt so mehr nach Besitz, nach Konsum und nach solchen Äußerlichkeiten zu beurteilen. Das hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Bei der Naturzerstörung, auch die Pandemie letzten Endes, die ja nur auch aus den zerstörten Ökosystemgebieten auf uns zugekommen ist. Und deswegen finde ich das absolut daneben, da weiterzumachen. Da freue ich mich sehr, dass du das auch so siehst, dass wir dort umdenken müssen. Ich freue mich auch, wenn ich jemanden sehe, der Weltklasse Fußball spielt. Aber wenn der gleichzeitig sich nur für sich selber interessiert, wenn ihm alles andere völlig egal ist, wenn er keinen guten Charakter Charakter hat, wenn er Dinge erschindet, nimm Neymar, der kommt sicherlich aus schwierigen Verhältnissen und aus einem Land, wo du nur nach oben kommst, wenn du wirklich 17 Mal den Sieb durchlaufen hast. Kann ich alles verstehen. Aber das ist etwas, was mir keine Freude macht. Mir macht es keine Freude. Mir macht das Freude, Menschen zu sehen, die sicherlich etwas leisten, die etwas machen, aber die dabei menschlich bleiben, die dabei respektvoll bleiben, die dabei auch fair bleiben, anderen gegenüber.
Ich glaube, das ist ja allgemein schon so ein Thema. Ich glaube, da ich ja selbst auch Kinder habe, man hatte dann eine riesen Verantwortung dann auch, was man seinen Kindern dann auch weitergibt. Und ich sag mal so, ich habe auch, wenn man jetzt mit meiner Frau mal drüber gesprochen hat, man macht sich schon einfach mal Gedanken auch über die Zukunft. Und ich habe so das Gefühl, dass wir in der Kindererziehung es viel schwieriger haben als zum Beispiel meine Eltern mit mir. Weil sie dann schon 30 Jahre dann, sagen wir jetzt, bin ich 27, bis dann mit der Schule losgehe, bin ich 31. Da gab's damals zu meiner Zeit, da gab es gar kein Handy. Also da war das höchste der Gefühle eine PlayStation 2, die dann mit, ja, die habe ich dann mit 9 oder 10 bekommen und hatte aber nur einen gewissen, heute ist das ja, also mit 6 hatte jedes Kind ein Handy, aber wie geht man damit um?
Und sie kriegen auch ganz andere Probleme, das kommt ja auch noch dazu, ne? Die Kinder stehen ja vor ganz anderen Problemen.
Das ist ja auch wieder das Thema, jetzt mal unabhängig vom iPhone, also dann hat das Kind das iPhone 13 und mein Kind sagt, man hat das iPhone 12 und dann ist schon, oh, du hast so ein altes Handy. Also ich glaube, da habe ich schon Respekt vor der ganzen Situation. Einfach dann auch, weil es eigentlich völliger Schwachsinn ist, was für ein Handy man hat. Also
ja, aber das ist ja das, was wir zugelassen haben, Maxi, was du eben auch gesagt hast. Ne? Nach was für Kriterien organisieren wir das Ganze hier? Oder welche Werte stehen hier im Raum? Das ist im Fußball natürlich, du sollst gewinnen, du sollst besser sein als der andere, ist ja auch alles richtig und schön und gut. Aber du hast gerade gesagt, iPhone, man vergleicht generell. Du hast gesagt, man schaut darauf, was Leute besitzen. Und wenn ich wenn ich das gut nutze, die sozialen Medien, dann kann ich natürlich auch meine Kontakte vergrößern und kann vielleicht auch positive Dinge daraus ziehen. Aber das wird ja auch oft dazu missbraucht, eben die falschen Dinge zu verbreiten. Das geht ja nicht nur um Handys, sondern es geht auch um welche Art von Klamotten ziehst du an? Aus welcher sozialen Schicht kommst du? Bist du in irgendwelchen Mobbingfallen? Und dabei lassen wir es zu, dass unsere Kinder diese Maßstäbe übernehmen, die, wie du völlig zu Recht sagst, völlig oberflächlich und unwichtig sind. Das wird aber gepusht in unserer Gesellschaft. Das ist das, was wir unseren Kindern mitgeben und was sie auch machen müssen, sich dauernd beweisen später, anstatt mal zu sagen, wir sollen eines der reichsten Länder der Erde sein, aber die Hälfte der Bevölkerung ist einen Monatscheck von Armut entfernt beim Lockdown.
Wenn ich da kurz einhaken darf, das finde ich, stelle ich mir auch unheimlich schwer vor, als Fußballprofi in der heutigen Zeit dann, was du sagst, Kinder auch zu erziehen. Also du musst ja auch selbst irgendwie so klar sein, dass du mit dieser ganzen Situation zurechtkommst. Also wir wollen jetzt was wissen von Nationalmannschaft und WM und Champions League nächste Woche und dann hier noch ein Fernsehauftritt. Und wie bleibst du klar in der Birne, auf Deutsch gesagt?
Ich bin sehr, sehr froh, weil ich habe ein klares Elternhaus, die mir schon gewisse Werte dann auch einfach, die ich auch für mich gesehen habe, die für mich wichtig sind, die ich für mich erschließe. Ich mache auch nicht alles richtig. Dann habe ich meine Frau, kenne ich jetzt. Ich wurde heute von Lukas Metscher gefragt, wie lange ich mit meiner Frau schon zusammen bin. Da sage ich, ja, wir sind jetzt bald 11 Jahre zusammen. Also ich kenne die noch, da habe ich 250 Euro in der B-Jugend verdient. Das darf man ja eigentlich gar nicht erzählen, aber.
Doch, finde ich gut, weil dann wissen die jetzt in der B-Jugend in den Leistungszentren unterwegs sind, das auch mal einzuschätzen. Da gibt es ja mittlerweile auch schon andere Summen. Also,
das heißt, du bist so lange mit deiner Frau zusammen, so alt ist der Matcher noch nicht mal, ne?
So gefühlt, ja. Nein, das ist auch. Wir können das einfach einschätzen. Nichtsdestotrotz muss ich aber auch sagen, man gönnt sich schon was. Das habe ich von meinem wirklich, ich sag mal, engen Freund und meinem Chef gleichzeitig, Marcel Schäfer, auch gesagt bekommen. ich habe ihn immer ein bisschen belächelt wegen Urlaub, weil ich damals auch bei der A-Jugend gespielt habe. Dann habe ich noch die jeweiligen U21-Turniere dann auch gespielt. Und dann hatte ich manchmal nur 10 Tage Urlaub, aber ich dachte, ja, mehr brauche ich auch nicht. Und er hat gesagt, wenn du eins machst als Fußballer, was du nie hast, ist Zeit für einen Urlaub. Nur einmal im Jahr. Und den musst du dann auch so machen, dass du dich erholen kannst. Und das habe ich für mich auch gelernt. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass wir uns natürlich auch älter werden, weiterentwickeln. Aber gewisse Werte, die meine Frau und ich und die mir meine Familie dann auch, für die stehen wir einfach gerade. Das kann man sich gar nicht, man muss sich das eigentlich auch mal vorstellen. Damals hat mein Berater in Wolfsburg, dadurch, dass natürlich ins Internat keine Frauen durften, was ja völlig auch verständlich ist, aber meine Frau dann auch aus Dresden mit dem Zug gekommen ist, dann haben wir manchmal ein Hotel genommen, aber das Hotel, was gleich daneben, also in der Nähe vom Internat war, das hat 100 Euro pro Nacht gekostet.
Ein bisschen viel,
und ich, ne? Ich war 16 und war 17, da hatte ich ja noch keinen Führerschein oder kein Auto und da konnte ich jetzt kein Hotel weiter wegnehmen. Und da hat er sich dann als mein Onkel ausgegeben und somit konnte ich da ins Internat, weil wenn ich das selber bezahlt hätte, wären 200 Euro weg von 250 Euro, dann sieht das halt schon sehr dünn aus dann, um auch mal ein Zugticket zu bezahlen, um nach Hause zu kommen. Aber solche Dinge, das ist halt einfach, das hat sich einfach sowas von gedreht. Heute ist das normal, dass auch selbst gewisse Eltern dann auch übernachten dürfen in gewissen Hotels. Das war einfach nie die Intention auch von meinen Eltern. Das haben die einfach nie so gesehen und auch nie gemacht. Die sind entweder an dem Tag hin und an dem Tag wieder zurückgefahren. Insgesamt 600 Kilometer. Aber das hat sich einfach alles gedreht. Und nochmal zurückzukommen auf dieses Thema. Diese Werte, die wir haben, ist danke, bitte, hallo, auf Wiedersehen, respektvoll mit gewissen Sachen. Wenn man jetzt auch mal nur ein banales Beispiel im Bus sitzt und da kommt eine ältere Frau rein, einfach aufzustehen und sagen, möchten Sie sich setzen? Das ist mir wichtiger, ob mein Sohn keine Ahnung, ob mein Sohn dann irgendwann mal ein iPhone 10 oder iPhone 12 hat, wenn er diese Werte für mich macht, die ich für mich unerlässlich einschätze, dann kann er für mich auch ein iPhone 13 oder einfach, weil dann weiß er das auch ganz anders zu schätzen.
Ja, das ist die richtige Sichtweise.
Das sind die richtigen Prioritäten.
Ja. Ich hoffe, mir gelingt es auch, das kann ich nicht sagen, aber diese Intention, die haben meine Frau und ich auf jeden Fall.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen aber schon noch 2-3 Punkte kurz klären. Du kommst ja an Corona momentan nicht vorbei. Das ist ja einfach so. Und das wird mit Sicherheit auch bei der Nationalmannschaft natürlich ein Thema gewesen sein. Wie seid ihr intern damit umgegangen?
Ganz ehrlich.
Oder eiert man da rum?
Ganz ehrlich gesprochen, wir haben nicht eine Sekunde darüber gesprochen.
Auch nicht über Impfen?
Nee, gar nicht.
Okay. Fast ein Tabuthema dann, oder wie?
Ich habe keine Ahnung, also ich habe es jetzt nicht angesprochen, weil ich glaube, jeden, der, warum ich da saß, dem war bewusst, warum ich da sitze. Und mir war das dann auch im Grunde genommen egal, wie ich spreche ja jetzt dann die Leute nicht an und sage, hey, ich bin jetzt froh, dass der nicht geimpft war, dass ich jetzt hier da dabei sein kann. Also das mache ich auf gar keinen Fall. Also es ist ja auch trotzdem eine traurige Geschichte ist, dass ich nur deswegen jetzt auch dabei gewesen bin.
Nun ist es ja so, dass der Druck auch von der Politik natürlich größer wird. Wir haben auch häufig darüber gesprochen. Ewald hat sich auch ein bisschen gewundert, warum eigentlich nach Wiederaufnahme, nach dem Lockdown, es nicht eine 2G-Regelung vielleicht schon für die Bundesligaspieler gab. Wie stehst du persönlich dazu? Willst du dazu was sagen oder ist das für dich zu privat?
Na, also ich bin geimpft. Ich habe mich dafür einfach entschieden, weil ich auch in der Familie Risikopatienten habe. Und also deswegen war das für mich dann eine Selbstverständlichkeit, dass ich das dann tue. Und ich habe das dann auch so, selbst meine Frau dann, die war erst nicht so auch, weil sie den gleichen Punkt hatte, auch ja, wie weiß nicht, wie den Folgen auch. Dann habe ich gesagt, das ist für mich okay. Wir müssten jeweils in die gleiche Richtung. Ich muss mit den Konsequenzen rechnen und du musst mit den Konsequenzen rechnen. Und ich finde, wenn man sich die im Klaren ist, dann sollte es jeder so beurteilen, wie er das für richtig hält. Dann darf man auch niemanden über jemanden urteilen, der das dann einfach für sich so entschieden hat, um das dann so zu machen. Ich glaube aber, was meine Meinung noch dazu kommt, ich glaube, um wieder dieses normale Leben, worauf wir uns, glaube ich, tunlichst wirklich freuen würden, auch wenn wir wieder das erleben dürfen, glaube ich, für uns in Deutschland ist es, glaube ich, unerlässlich, das einfach zu tun. einfach sich impfen zu lassen, meiner Meinung nach. Aber ich bin auch kein Experte, ich bin kein Virologe, ich weiß nicht, wie das wirklich in Wirklichkeit alles ist. Deswegen muss man das immer unter Vorbehalt dann auch so sehen, weil ich einfach nicht diese Ahnung dann habe, um das genau, wirklich genau zu beurteilen zu können.
Ja, die Schwierigkeit ist ja jetzt einfach, du hast auf dem Platz Leute, die nicht geimpft sind, und im Stadion hast du meinetwegen eine 2G-Regelung irgendwie für die Fans. Es ist natürlich schon schwer vermittelbar, und für euch muss es doch irgendwie auch komisch sein. Dann gehst du da auf den Platz irgendwie und dann sind da vielleicht 3, 4, 5 in der gegnerischen Mannschaft, die nicht geimpft sind. Also merkwürdig ist es schon, oder?
Ganz ehrlich, habe ich gar keinen Kopf drüber gemacht. Ich ändere das sowieso nicht, ob die von der gegnerischen Mannschaft geimpft sind oder nicht. Das entscheide ich ja nicht. Und ich werde auch niemanden verurteilen, nur wenn er das nicht gemacht hat oder wenn er das macht. Sondern das müssen die Jungs oder die Leute, die das wirklich haben, müssen das für sich selbst einfach entscheiden.
Naja, es ist natürlich so, Maxi, erstmal finde ich das toll, deine Haltung, für, dass du sagst, sich impfen zu lassen, ist für ein normales Leben unerlässlich, weil es eben auch was mit Solidarität zu tun hat. Bei allem, was man, wir sind alle keine Virologen und Ärzte, und trotzdem nehmen wir ganz, ganz viele Dinge. Wenn jemand krank ist, er geht ins Krankenhaus und dann macht er vorher auch nicht eine Untersuchung, ob das Medikament, was ihm dann verabreicht wird, noch irgendwelche Nebenwirkungen hat oder ob das Risiko an einer bestimmten Krankheit ohne dieses Medikament zu sterben vielleicht größer ist. Also wir machen das ja überall. Wir müssen uns ja auf Experten verlassen. Aber ich war auch total entsetzt, muss ich sagen, als ich da gehört habe, dass viele Spieler gar nicht geimpft oder einige Spieler nicht geimpft sind, während wir Zuschauer, die ja noch viel weniger Kontakte untereinander haben, geimpft oder genesen sein müssen oder sogar noch mehr demnächst. Also du hast ja nun Kontakt zu Leuten, und ob man es jetzt glaubt oder nicht, am Ende des Tages zeigen die Zahlen ganz eindeutig, dass die Krankenhäuser und die Intensivstationen, die Inzidenz unter den Ungeimpften 10-mal höher ist als unter den Geimpften. Natürlich kann immer mal was passieren, aber wenn mir da einer gegenüberläuft, der meinetwegen nicht geimpft ist und deswegen Corona hat und damit rumläuft, klar, die sollen getestet sein oder wie auch immer, aber finde ich schon grenzwertig. Und insofern denke ich, dass man sich schon was einfallen lassen muss. Du hast gesagt, du kannst es keinem vorschreiben, aber wir schreiben es ja jedem vor, in den Geschäften, in dem Stadion. Und wir haben als Fußballgemeinschaft das Vorrecht gehabt, einfach weiterzuspielen. Und dann kann ich es nicht verstehen, dass man da nicht sagt, na klar, ich kann dich nicht zwingen, dich impfen zu lassen, aber wenn du dich nicht impfen lässt, dann kannst du nicht spielen. Dann wirst du bei uns auch nicht mittrainieren. Auf Wiedersehen. Das ist vielleicht eine Impfpflicht durch die Hintertür, aber das machen wir im Rest der Gesellschaft ja auch, um uns gegenseitig zu schützen. Und dann muss man sich, ne?
Dann müssen die Leute, die sich das dann so, das sind wieder Thema Konsequenzen bewusst sein. Ich glaube, dann läuft das vielleicht anders. Aber wie gesagt, ich habe keine Werte, statistischen Werte vor mir. Ich kann das nicht wirklich richtig beurteilen. Wenn man das so von schwarz auf weiß sieht, dann müsste man das ganz klar so sehen.
Ja, okay, so. Die Zeit läuft uns davon. Du musst deinen Sohn aus der Kita abholen, das ist wichtig, aber das Thema ist auch wichtig. Schön, dass wir ein bisschen quatschen können. Wir haben natürlich viele Themen nicht bearbeiten können. So ist das. Ja, so ist es nun mal. Du bist drum rumgekommen, uns zu erzählen, was da mit Van Bommel eigentlich gelaufen ist. Aber das machen wir ein nächstes Mal.
Okay,
und wünschen euch erstmal viel Glück in Bundesliga und Champions League. Da geht ja vielleicht auch noch ein bisschen was. Schöne Woche vor euch, die ihr da habt. Vielen Dank für heute, Maxi, und ich hoffe, wir hören dann bald mal wieder. Danke für heute und schöne Zeit. Danke.
Alles klar, Dankeschön. Ciao.
Dankeschön, Maxi, alles Gute und bleib gesund. Ne?
So, also, was haben wir gelernt? Man kann auch mit 250 Euro im Monat irgendwie auskommen als 16-Jähriger. Naja, ist machbar, ne?
Ja, absolut. Also, wir konnten jetzt zwar nicht in die Tiefe gehen bei diesen Gesprächen, aber bei diesem Gespräch mit Maxi, aber das zeigt ja, was sich alles verändert hat. Und wir sind ja auch nicht die Ersten, die sagen, so wie der Rashid Azuzi das vor kurzem gesagt hat, naja, also wir fragen uns immer, wo sind unsere ganzen Talente, wo sind die Persönlichkeiten, wo ist der Hunger, wo ist der Biss? Und das ist auch mit ein Thema, wie schnell ich Leuten wie viel Geld gebe, wie ich sie hochleben lasse und feiere oder die Familie vielleicht und ich weiß nicht was alles, anstatt mal den Ball flach zu halten und zu sagen,
ich würde auch sagen, also ich finde, da könnte man doch wirklich für alle Mannschaften, sagen wir mal, bis, ich weiß nicht, U19 wirklich eine Höchstgrenze einbinden, oder? Dass man einfach sagt, keine Ahnung, bei 1.000 ist Schluss oder was? Warum muss da einer schon 6.000 oder was im Monat verdienen in der Zeit?
Ja, das ist eine gute Frage, ob das möglich ist. Du kennst
ja, klar ist das möglich. Möglich ist das schon.
Ja, aber das sind ja alles Absprachen, das kannst du ja nicht bestimmen, sondern das sind nur Absprachen, an die man sich hält oder nicht. Und dieses zum Beispiel der Wirts von wenn ich das richtig gelesen habe, da gab es auch eine Absprache, dass man sich untereinander die Leute nicht
abspenstet. Das ist aber noch was anderes, ob ich innerhalb einer Region ein Gentleman Agreement mache und sage, wir holen uns gegenseitig die Talente nicht weg oder wie auch immer das juristisch möglich ist vom Verband, wird vorgegeben, dass in der Jugend bis zum Alter von 18 Jahren maximal die Summe X im Jahr gezahlt wird. Das muss doch möglich sein.
Ja. Naja, klar kannst du das als Verband vorgeben. Die Frage ist nur, ob das rechtlich relevant ist. Wer soll denn das bestimmen? Die DFL oder die... du kannst natürlich sagen, keine Ahnung, ich bestrafe dich mit Punktabzug, wenn alle damit einverstanden sind. Du musst ja irgendwelche, rechtlich kannst du das ja nicht bestimmen, sondern du kannst ja nur eine Vorgabe machen, an die man sich hält. Und wenn man sich nicht dran hält, dann muss es irgendwelche Sanktionen geben. Sonst gibt es ja keine Motivation, das zu tun. Du kannst das nicht. Wir können zwar unsere eigene Gerichtsbarkeit haben beim DFB, aber irgendwelche Gesetze können wir jetzt noch nicht erlassen.
Naja, gut, aber es gäbe Möglichkeiten. Und wenn sich die Masse dann daran hält, natürlich wirst du nie alles verhindern können, was auch völlig klar ist, aber das würde vielleicht...
Nein, aber es zeigt ja das, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, dass dieses Geld im Vordergrund steht und nicht die Ausbildung und nicht die Entwicklung. Wir kaufen später teuer Spieler. Warum geben wir Leuten so viel Geld im Jugendbereich? Weil wir sie anlocken und mehr zahlen müssen oder wollen als andere, damit sie zu mir kommen. Das heißt, es ist immer dieses Argument Geld im Vordergrund gegenüber anderen Argumenten. Wo kriege ich vielleicht eine bessere Ausbildung? Wo fühle ich mich am wohlsten? Nein, es sind immer diese Dinge. Und am Ende des Tages, anstatt meine eigenen Leute aus meiner Region auszubilden, hole ich mir von Pusemuckel von überall her die Leute. Auch in Spanien ist das nicht anders. Ich habe gestern mal geguckt, dieser Gavi, der jetzt so hochgelobt wird von Barcelona, den der Luis Enrique jetzt einsetzt, während der von Real Madrid gar keinen mehr einsetzt. Jetzt sitzt der 17-Jährige von Barcelona. Der ist mit 10, 11 Jahren von Betis Sevilla rübergekommen nach Masia und wird dann dort ausgebildet. Mir fällt das schwer, jetzt kann man sagen, okay.
Ja, das ist, glaube ich, noch ein ganz, ganz besonderes Beispiel auch. Ne? Ich glaube, wenn Barcelona dann die 20 Top-Talente aus Spanien zusammenzieht, da wird sich auch nichts ändern. Die Frage
ist. Ja, da geht es halt wahrscheinlich dann auch nicht um Geld, sondern ich glaube, dieses Geld, das spielt eine Rolle, wenn ich dann irgendwie 13, 14, 15 bin, gehe ich nach Bremen, gehe ich nach Hamburg, gehe ich nach Leipzig, gehe ich nach Wolfsburg und dann schaukelt sich das hoch, anstatt dass ich sage, ich konzentriere mich auf die Talente, die ich hier habe. Aber gut, jetzt sind wir schon wieder zu tief drin, aber wir kommen immer auch wieder auf die gleichen Themen zurück. Eigentlich wollten wir uns ja verabschieden.
Mach das doch mal. Tschüss.
Nein, so einfach geht es ja auch wieder nicht. Also, ja. Was kann man jetzt noch sagen?
Jetzt haben wir wieder Fußball vor uns, endlich.
Wir drücken allen Playoff-Teilnehmern die Daumen, dass
sie weiterkommen sollen. Und jetzt gucken wir uns, jetzt kümmern wir uns bis Weihnachten erstmal um zweite Liga. Schon ein kleiner Spoiler am kommenden Montag. Nächste Ausgabe mit Ruven Schröder, seines Zeichens Sportdirektor vom FC Schalke 04, weil am Wochenende Werder gegen Schalke spielt und wir mal gucken wollen, was auf Schalke eigentlich so los ist. Das schon mal als kleiner Hinweis für euch. Bundesliga, nächste Woche Champions League, Europa League und so weiter und so fort. Also es gibt einiges zu tun. Der Urlaub ist vorbei. Schöne Woche, schöne Zeit, schönes Wochenende. Tschüss, tschüss.
Von mir auch und bleibt gesund.